unmittelbar nach meiner Einlieferung wurde ich ja so empfangen mit den Worten, weißt du, wo du bist, du Schwein. Da standen um mich herum so 7, 8 Leute oder 6, zum Teil in Uniform und zum Teil in Zivil. Und ich habe natürlich nichts begriffen, weil ich ja noch so stark unter der Nachwirkung des Betäubungsmittels stand.
1. April 1955. Der Journalist Karl Wilhelm Fricke ist aus West-Berlin entführt worden von Mitarbeitern des DDR-Geheimdienstes. Er befindet sich im Ostteil der Stadt. Aber das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Das heißt also, ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich wusste nur, du bist im falschen Film hier. Und dann habe ich also gemerkt, dass ich in einer feindlichen Umwelt bin. Da habe ich dann unter großem Gelächter, ja, wenn ich euch nicht passe, kann ich ja gehen. Dann können Sie sich vorstellen, was das für ein homerisches Gelächter ausgelöst hat. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, geh doch. Ne? Und dann bin ich auf einer Tür zugetaumelt und dann wurde zurückgerissen. Und dann habe ich mich sogar in völliger Verkennung der Situation auch noch mit Fäusten gewehrt. Und dann wurde ich allerdings einmal zusammengeschlagen. Das heißt, ich bekam ein paar Schläge, bei denen ich zu Boden gegangen bin. Und dann war ich wieder bewusstlos.
Die Dinge stets beim Namen nennen. Der Journalist Karl Wilhelm Fricke. Feature von Henry Bernhardt.
Und dann kam ich in eine Zelle, in eine Wasserzelle unten im Keller zum Duschen. Da wurde ich in Decken gehüllt und konnte ein paar Stunden schlafen. Und da habe ich dann erst, als ich aufgewacht bin, wurde ich geweckt und ich aufstehen, ziehen sich an, hatten die da schon so eine alte Fopo-Uniform, die ich anziehen musste. Und da habe ich erst begriffen, was passiert war.
Karl Wilhelm Fricke, ein damals 24-jähriger Zeitungsjournalist mit Wohnsitz in West-Berlin, war im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. In der West-Berliner Presse wurde spekuliert, ob der spurlos verschwundene Fricke Opfer oder Agent der Stasi war. Im Osten goss das neue Deutschland Häme aus.
Seit Anfang dieser Woche schlägt die West-Berliner Presse Lärm, weil sich ein gewisser Fricke unangemeldet aus dem Staube gemacht haben soll. Der Abend berichtet, Fricke wäre Ostspezialist des Kaiserministeriums gewesen. Die Welt nennt Fricke einen ständigen Mitarbeiter im Ministerium Kaiser. Der Tagesspiegel schließlich nennt Fricke schlicht und einfach einen Journalisten. Mit ihren Berichten bestätigt die Westberliner Presse, dass es offensichtlich für einen Journalisten in Westberlin keine andere Möglichkeit gibt, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als sich für Agenten- und Spionagetätigkeit missbrauchen zu lassen.
Dass mich die Staatssicherheit verfolgt hat, so unrechtmäßig es ist, kann ich in gewissem Sinne verstehen. Denn ich war in der Tat, wollte es auch sein, habe das auch in meinen eigenen Vernehmungen immer wieder betont. Ich wollte Gegner sein, war Gegner, bin Gegner und habe daraus nie ein Hehl gemacht.
Die Waldheimer Prozesse haben wieder in aller Deutlichkeit gezeigt, wie eine politisierte Justiz zum Exekutivorgan des Staatsapparates und der ihn beherrschenden Partei herabsinkt.
Es mag wie eine Legende heute klingen, aber der erste Artikel, den ich geschrieben habe und der veröffentlicht wurde, über die Waldheimer Prozesse.
Ostprobleme. Pressedienst, 19. September 1950. Längst sind Strafanträge der Staatsanwälte oder Anordnung des Staatssicherheitsministeriums für die Richter bindend. Symptome wie die Bildung von Sondergerichten, Nichtöffentlichkeit der Verfahren, Verweigerung von Wahlverteidigern oder Ablehnung von Anträgen auf Ladung von Entlastungszeugen illustrieren, wie die letzten bisher formell noch bestehenden Rechtsgrundlagen in der Ostzone durchbrochen worden sind.
Das muss man sich so vorstellen, dass ich wirklich mir einbildete, ich könnte also mit meiner Tätigkeit als Journalist auf die politische Entwicklung im geteilten Deutschland, speziell in der DDR, aber auch in Westdeutschland, Einfluss nehmen. Ich hatte also die heute beinahe ridikule Illusion, wenn ich für den Rheinischen Merkur schreibe, dann kann ich vielleicht das Denken Konrad Adenauers beeinflussen, denn der galt ja in der kommunistischen Agitation als Leib- und Magenblatt Konrad Adenauers, der Rheinische Merkur. Das Ganze wurde natürlich auch animiert durch das Schicksal meines Vaters. Ich war ja natürlich stark emotionalisiert auch.
Die Geschichte beginnt in Holm, einer Kleinstadt am Harzrand in der Nähe von Quedlinburg. Dort wird Karl Wilhelm Fricke am 3. September 1929 als Sohn eines Lehrers und einer Hausfrau geboren. Als 1939 England und Frankreich Deutschland den Krieg erklären, feiert er gerade seinen 10. Geburtstag.
Von der Holstein jetzt die Feuergarten herüber. Die Bauern wehren sich. Das Donnern der schweren Geschütze von der Schleswig-Holstein. Immer wieder die kurzen Einschläge der Granaten. Jetzt wieder eine Salve hoch hereingeknallt.
Meine Eltern saßen beim Kaffeetisch mit mir und meiner Schwester. Und als die Meldung aus dem Radio kam, da weinte meine Mutter einfach, weil sie befürchtete, dass der Krieg Unglück über das Volk und Unglück über die Familie bringt. Mein Vater war zunächst nicht so abweisend. Er sagte, diesmal wird der Krieg sicher gewonnen werden. Das muss ich leider feststellen, dass er das gesagt hat. Aber das war so die damalige Stimmungslage.
Sein Vater wird 1943 eingezogen und dient bei der FLAG.
Und da meine Mutter sehr ängstlich war, sich immer um meinen Vater besorgt zeigte, habe ich die Informationen aus den Wehrmachtsberichten ergänzt durch die Nachrichten von BBC London. Also jedenfalls dieses typische Pausenzeichen, hier ist der Londoner Rundfunk und bum 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 bum.
Nee. Hier ist England, hier ist England.
Und dann passierte allerdings Folgendes. So ab meinem 14. Lebensjahr etwa setzte bei mir eine kritische Entwicklung, eine politisch kritische Entwicklung ein, insofern, als ich aus den Nachrichten nicht nur natürlich erfuhr, was Luftangriffe anbelangte, sondern ich erfuhr auch von den Ereignissen an der Front. Ich erfuhr von politischer Verfolgung. Ich erfuhr von den Konzentrationslagern. Ich erinnere mich noch ganz genau.
Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Millionen Menschen werden ausgerottet. Und warum?
Das heißt, auch der Begriff Auschwitz war so gegen Ende 44 für mich kein Fremdwort mehr. Ich gehöre also zu denen, die wussten, was geschehen war und es auch wissen wollten. Und das führte dann natürlich schon zu einer inneren Distanzierung gegenüber dem NS-Regime.
Der 15-jährige Karl Wilhelm streitet mit seinem Vater. Dass Hitler im Juli 1944 das Stauffenberg-Attentat überlebt hat, das enttäuscht den Jungen. Für den Vater riecht diese Haltung nach Verrat und Defätismus.
Und dieser Konflikt, der hat sich dann später in besonderer Weise wieder fortgesetzt. Denn zunächst mal ging also dann der Krieg verloren. Mein Vater kam dann nach dem Einmarsch der Amerikaner in amerikanische Kriegsgefangenschaft, kehrte aber schon im August 1945 nach Holm zurück als entlassener Kriegsgefangener, obwohl es inzwischen von den Russen besetzt war. Aber da sich mein Vater keiner individuellen Schuld, keiner Verbrechen bewusst war, hatte er auch keinen Grund, nicht zu seiner Familie in die russische Zone zu kommen. Und das war natürlich sein Verhängnis. Er wurde dann zwar sehr schnell entnazifiziert, weil er eben wirklich nicht belastet war. Und er ist dann aber aufgrund einer politischen Denunziation am 20. Juni 1946 von zwei russischen Offizieren und einem deutschen Volkspolizisten aus der Wohnung heraus festgenommen worden. Und dann war es ein Abschied für immer für mich.
Jahrelang erhält die Familie keine offizielle Nachricht über den Verbleib des Vaters. Ein entlassener Mithäftling berichtet, der Vater sei erst in Torgau inhaftiert gewesen und nun in Buchenwald, inzwischen ein Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes NKWD.
Das ist ganz sicher. Wenn mein Vater nicht verhaftet worden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in die politische Sozialisierung der frühen Nachkriegszeit geraten, möchte ich mal heute sagen. Das heißt, ich wäre dann wahrscheinlich auch irgendwann in die FDJ eingetreten. So aber war ich frühzeitig immunisiert gegen alle, in Anführungszeichen, fortschrittlichen Einflüsse. Ich bin also auch auf der Oberschule trotz des auf uns ausgeübten Druckes nicht in die FDJ eingetreten, mit noch ein paar anderen Kameraden. Einige sind eingetreten, andere nicht.
Fricke bekommt keinen Studienplatz, aber es sind wirre Zeiten. Mit 19 Jahren wird er Hilfslehrer für Russisch, obwohl er selbst nur 2 Jahre Russischunterricht hatte.
Ich war immer ein paar Lektionen weiter als die Kinder. Naja, meine Lehrertätigkeit endete am 22. Februar 1949, als ich aus dem Unterricht heraus aus einer Klasse von 12-jährigen Mädchen verhaftet wurde. Mit der klassischen Formulierung: Herr Fricke, es tut uns furchtbar leid, wir müssen Sie festnehmen. Das war wieso das, ja, Vorbereitung zum Hochverrat.
Fricke hatte, seiner ironischen Ader folgend, einer Kollegin gedroht, sie käme noch auf eine schwarze Liste, wenn sie sich so sehr für den Sozialismus engagiere. 1949 sind das gefährliche Worte in den Ohren der Geheimpolizei.
Aber das ist mir dann durch Nachlässigkeit oder vielleicht auch gewollt, ich weiß es nicht, von 2 Volkspolizisten, die ich kannte, die Flucht geglückt. Als ich einen Gang zur Toilette unternommen hatte, ohne Widerstand verlassen konnte, indem ich einfach an der Pforte vorbeiging und der Pförtner, der mich gesehen hat, nicht wusste, was mit mir los ist. Er hat also wahrscheinlich vermutet, das sei ja völlig in Ordnung. Mit Hilfe von Freunden und einem Vetter bin ich dann am frühen Morgen des nächsten Tages über die Zonengrenze geflüchtet bei Bennigenstein, Hohe Gais, und dann war ich im Westen frei.
Fricke beginnt ein Studium an der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven und erlebt dort in der Ferne die Berichte von den Waldheimer Prozessen in der DDR.
Der Angeklagte hat sich durch seine verbrecherischen Handlungen außerhalb der menschlichen Gesellschaft gestellt. Er hat das Recht verwirkt, in ihr weiterzuleben. Hohes Gericht, im Namen der von dem Angeklagten gemordeten, gequälten und geschändeten Menschen und ihrer Angehörigen, im Namen des Andenkens von Millionen unschuldiger Opfer des faschistischen Terrors in der ganzen Welt, im Namen der wahren Liebe zur Menschlichkeit und Menschheit, im Namen der Millionen Menschen, die für den Frieden starben und kämpfen und zur Sicherung dieses großen Kampfes und seines erhabenen Zieles, beantrage ich, den Angeklagten Bayerlein zum Tode zu verurteilen.
In Waldheim wird im Minutentakt verhandelt. Fast 3.500 Urteile innerhalb von 5 Wochen. 24 Angeklagte trifft das Todesurteil.
Mein Vater ist nach Waldheim gekommen und ist dann in den berüchtigten Waldheimer Prozessen berüchtigt deshalb, weil sie durchgepeitscht wurden unter Missachtung elementarer Rechtsgrundsätze, ist zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, unter dem Vorwurf, die Kinder im nationalsozialistischen Ungeist erzogen zu haben. Ein Vorwurf, der bar jeder individuellen Beweisaufnahme im Urteil nur festgehalten wurde, so pauschal.
Frickes Vater stirbt 2 Jahre nach dem Prozess in der Haft. Karl Wilhelm Fricke bricht sein Studium ab und beginnt für konservative Blätter zu schreiben, gegen die DDR. Er will etwas tun und außerdem seine Mutter im Osten finanziell unterstützen.
Mein erster ausführlicher Artikel in der Deutschen Rundschau erschien unter dem fulminanten Titel Zur Phänomenologie des Sowjetterrors. Naja, insofern habe ich da schon auch ganz im Stil des Kalten Krieges geschrieben. Und so ab 53, 54 wurde dann DDR oder Sowjetzonen-Korrespondent, damals sagte man nicht DDR, damals sagte man Sowjetzone, für den Rheinischen Merkur, das Sicherheits-, ich beobachtete von West-Berlin aus die Entwicklung in der Zone und schrieb also regelmäßig, fast jede Woche, irgendein DDR-Thema. Immer wieder mit dem Schwerpunkt allerdings Staatssicherheit und politische Strafjustiz.
Zur Phänomenologie des Sowjetterrors.
Herrn Ulbricht zum Geburtstag.
Witz als Waffe.
Die Sprache des Vierten Reiches.
Aufstieg und Niedergang der SED.
Schweig und stirb. Der Prozess gegen Slansky und andere.
Aufbruch der Unterdrückten.
Die Rote Freisler.
Wann immer Hilde Benjamin hinter die Schranken des Gerichts trat, wurde das Tribunal zur Szene. Hass und Fanatismus, leicht verletzte Eitelkeit und ein brennender Ehrgeiz haben aus der menschlich einfachen und überdurchschnittlich begabten Juristin eine kritiklose Epigonin des Stalinismus werden lassen, die in ihrer Funktion dem Roland Freisler, jenem amoralischen Präsidenten des Nationalsozialistischen Volksgerichtshofes, an Unmenschlichkeit um nichts nachsteht.
Frühjahr 2009. Karl Wilhelm Fricke schaut sich mit seiner Frau in Berlin-Friedenau um.
Ja, aber so schön war das, ist das erneuert. Neu verputzt zumindest. Ja, es war
grau. Alles sieht anders aus als in den 50er Jahren. Und doch ist manches wiedererkennbar.
Ich habe also hier gewohnt, in einer kleinen Einliegerwohnung. Ein Zimmer, Küche und Bad, so war es. Und nach den ursprünglichen Plänen, die der IM-Rittwagen entworfen hatte, zielten zunächst mal darauf, mich aus dieser Wohnung zu entführen.
Das West-Berlin der 50er Jahre war ein heißer Schauplatz des Kalten Krieges. Dort sammelten die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen Material gegen die DDR. Fricke hatte Kontakte zu beiden Organisationen und nutzte sie als Quellen für seine Artikel. In den Augen der DDR waren diese Organisationen Feindzentralen im Brückenkopf West-Berlin. Noch war der Westteil Berlins frei zugänglich. Das nutzte der DDR-Geheimdienst immer wieder, um geflohene Verräter aus den eigenen Reihen und sogenannte Republikgegner zu entführen. Karl Wilhelm Fricke hatte keine Angst. Er hielt sich für zu unwichtig. Das war ein Fehler.
Warum hast du dich eigentlich hier auf dem Postamt damals mit ihm getroffen? Weil das dann näher zu dieser Wohnung wahrscheinlich war, ne?
Er hatte mir das vorgeschlagen.
Vor dem Postamt, Geisbergstraße in Berlin-Schöneberg.
Wo haben Sie sich damals genau getroffen? Drin oder draußen? Drin.
Hier war Fricke damals am 1. April 1955 mit Kurt Rittwagen verabredet. Einem Altkommunisten, der unter Stalin und unter Hitler inhaftiert gewesen war. Rittwagen wollte Fricke ein Buch besorgen.
Der Tag war so abgelaufen. Ich habe zunächst gearbeitet und ich hatte mich mit meiner heutigen Frau verabredet. Wir wollten ihr Examen feiern. Das hatte sie an dem Tag gemacht. Wir hatten uns für 16 Uhr verabredet und mich rief Rittwagen am Vormittag an, dass er das Buch besorgt habe. Er sagte, ich habe das Buch in meiner nahegelegenen Wohnung. So war das. Da hatte er das Buch auch, selbstverständlich. Und ich lernte in der Wohnung seine Frau kennen. Sag, dann trink mal ein Gläschen. Ich sag, ja, warum nicht? Wir haben uns zugepostet, haben dann gemacht, was man heute Smalltalk nannte. Damals sicher nicht. Ich sagte, wo ist denn nun das Buch? Ja, hier. Und dann sind wir auf dem Schreibtisch. Dann ist er aufgestanden und ich auch. Und habe mich gedreht. Mit der Möglichkeit, dass sie jetzt das Betäubungsmittel, eine Flüssigkeit, keine Schlaftablette, in das Glas getan hat, ohne dass ich es merkte. Und dann merkte ich, wie mir übel wird, wie kalter Schweiß auf meine Stirn trat. Wo ist denn hier die Toilette? Dann habe ich mich da frisch gemacht. Ich ging dann ins Zimmer zurück, setzte mich wieder in den Sessel und habe dann in kürzester Zeit, ein, zwei Minuten vielleicht, die Besinnung verloren. Mehr habe ich in Erinnerung nichts zu sagen.
Als Fricke wieder aufwachte, war er von Uniformierten umgeben, die sich über ihn lustig machten. Zu Hause in Westberlin sorgte sich Frickes Verlobte Friedelind um den spurlos Verschwundenen.
Ich wusste weder, wo er ist, noch nichts. Man hat zwar nachher schon vermutet, dass er da drüben ist, aber man wusste nicht, lebt er? Ist er noch irgendwo anders hin verschleppt worden und so? Es war also alles offen.
Das ist das berühmte, berüchtigte U-Boot.
Das berüchtigte U-Boot, der Kellerzellentrakt im Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen. 15 Monate war Fricke hier unten. Nächtelange Verhöre, dann wieder Wochen des Wartens. Eine Pritsche, ein Kübel, ein Heizkörper, eine Lampe. Kein Tageslicht, kein Kontakt nach außen, kein Buch. Ein dumpfes, endloses Nichts.
Ja, guck mal. Und die Tschekisten, die Vernehmungsoffiziere, die hatten ja auch ihren eigenen Humor. Und weil diese Lampen Tag und Nacht brannten, leuchteten, nannten sie das Gefängnis das Hotel zur ewigen Lampe. Lustig, nicht? Tja. Und dann wurde ich früh morgens um 7, das weiß ich aus dem vorliegenden Vernehmungsprotokoll, zur ersten Vernehmung geführt. Das war am 2. April 1955. Und so begann meine Untersuchungshaft. Sie haben aus meinen Artikeln den falschen Schluss, den Trugschluss gezogen, dass sie auf illegal im Osten beschafften Informationen beruhte. Sie wollten also meine Gewährsleute, die Namen meiner Gewährsleute wissen. Ich kann immer wieder nur sagen, dass ich keine hatte, dass ich keinen Namen nennen konnte und sie glaubten eben, ich sei ein besonders hartgesottener Klassenfeind, ein Agent des westlichen Imperialismus, was weiß ich. Das erklärt dann, warum ich dann über 15 Monate in Untersuchungshaft gehalten wurde, ohne dass es zu einem operativ verwertbaren Ergebnis führen könnte.
Aus einem internen Bericht der Stadtsicherheit vom 31. Oktober 1955. In allen Teilen wahrheitsgemäße Aussagen des Beschuldigten sind nicht zu erwarten, da der Beschuldigte bisher nicht im geringsten von seinen begangenen Verbrechen abgerückt ist und in den Aussagen zum Ausdruck kommt, dass er jederzeit diese Verbrechen wieder begehen werde und sich nicht von seinen politischen Einstellungen trennen wird.
Nach Monaten des Wartens kam dann doch die Anklageschrift. Fricke solle hauptamtlicher Mitarbeiter der Organisation GELIN, also des Bundesdeutschen Nachrichtendienstes, und mehrerer Feindzentralen in West-Berlin sein. Er habe Terroraktionen gegen die SED unterstützt und erlogene und verleumderische Artikel über die DDR verfasst. Nach Artikel 6 der Verfassung der DDR ein Verbrechen. Die Anklage wird dem Zentralkomitee der SED zugeleitet und entsprechend dem neuen Zeitgeist nach dem 20. Parteitag der KPDSU entschärft. Der Strafantrag sinkt von 15 auf 4 Jahre. Im Sommer 1956 tritt Karl Wilhelm Fricke vor das Gericht, vor das oberste Gericht der DDR.
Also hier war früher in diesem Gebäude das oberste Gericht der DDR. Hier hat Hilde Benjamin residiert, als sie noch Vizepräsidentin des obersten Gerichts war. Die ist ja dann nachher Justizministerin geworden. Und hier fanden dann die großen Schauprozesse auch statt, aber auch im Geheimprozess. Ich bin in erster und letzter Instanz vom ersten Strafsenat des obersten Gerichts verurteilt worden. Das Urteil wurde auch sofort rechtskräftig nach der damaligen Rechtslage. Ich habe dann einmal während der Beweisaufnahme zum ersten und letzten Mal in meinem Leben einen Weinkrampf bekommen. Und da hat auch der Verteidiger sofort Unterbrechung der Verhandlung beantragt. Und das haben sie auch akzeptiert, haben sie eine Viertelstunde Pause gemacht. Und zwar war ich eigentlich einfach von meinen Gefühlen überwältigt, als ich zu meinem Vater vernommen wurde. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass auch meine Mutter in Haft war. Und in der Mittagspause haben sie mir einen großes Schullenpaket mitgebracht gehabt. Gut belegt mit Wurst und Käse. Auch das gab's. Also ich will damit mal etwas anderes sagen. Und da stehe ich nicht an, das auch deutlich auszusprechen. Wenn ich mir vergegenwärtige, wie die Menschen, wie die Häftlinge in Guantanamo gequält worden sind, da muss ich sagen, war das wirklich human. Und es ist völlig absurd, das in Frage stellen zu wollen. Im Gegenteil, man muss das gerade aus Gründen der historischen Redlichkeit auch aussprechen.
Ich habe also diese Zeit, dass man nicht ständig daran denkt, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich gehöre vielleicht auch noch zu denen, wenn ich einmal Ja zu was sage, dann sage ich, und meine Eltern haben auch gesagt, überleg dir das, was du machst, du weißt nicht, wie lange. Und da habe ich gesagt, naja, okay, aber erstmal stehe ich zu ihm, erstmal abwarten, was sich tut. Und sicher, es war eine gewisse Unsicherheit und ja, man hat, hätte sich auch vielleicht manches verbaut. Hätte.
Es folgten noch weitere 2,5 Jahre Einzelhaft für Karl Wilhelm Fricke. Anfangs in Brandenburg-Görden, bald aber in Bautzen. Fricke sollte zur Urbelegung des Stasi-eigenen Knastes Bautzen II gehören, als einer von 124 Häftlingen. Aus der Sicht der Stasi, gefährliche Staatsverbrecher.
Zelle 7, hieß es in meinem Fall, Zelle 7 belegt mit einem Mann, es meldet Strafgefangener 1077. Eine groteske Situation, die sich täglich zweimal wiederholte. Aber so war das damals.
Wenig oder nichts wusste man draußen über die inneren Machtstrukturen des Gefängnisses. Formal betrieb in Bautzen, wie überall in der DDR, die Volkspolizei das Gefängnis. Die wirkliche Macht im Bautzener Sondergefängnis hatte jedoch die Staatssicherheit, personifiziert durch einen Verbindungsoffizier. Die Stasi entschied, wer hier eingewiesen wurde und wer hier arbeitete, kontrollierte den Haftalltag, stellte die Arbeitskommandos zusammen und überwachte alle Außenkontakte der Häftlinge.
Keukraben waren das, glaube ich, diese schwarzen Vögel, das waren meine Freunde, mit denen habe ich dann mich unterhalten, frühmorgens, wenn ich noch nicht lesen durfte, weil es zu dunkel war, aber sie mir aber das Licht abgedreht hatten, damit sie Strom sparen, denn ich war ja Nichtarbeiter und da durfte ich kein Licht in der dunklen Jahreszeit haben. Das waren Mattglasscheiben und war sehr dunkel, ohnehin trübes Licht und dann in der dunklen Jahreszeit ohne Licht, ist hoffnungslos. Ich hatte meine Zellengruft, wie ich immer gesagt habe, baut eine Zellengruft. Und da war ich also lebendig begraben. Ich hatte keinen Umgang mit irgendwelchen anderen Menschen, unkontrolliert und auf längere Zeit. Mit Ausnahme des Umgangs mit dem Postendienst und mit den Kalfaktoren. Ja, immerhin Einzelhaft, auch im Freigang. Im Laufe der 4 Jahre, also der 32 Monate war ich in Bautzen. Ich will nicht übertreiben.
Bautzen, den 4. August 1958. Mein Liebes, Post erhielt ich noch keine wieder von dir. Das kommt daher, weil alle Briefe an mich in der Regel 4 bis 6 Wochen unterwegs sind, sich also diese Zeit über in der Bürokratie des Zuchthauses herumtreiben. Wenn ich also nicht wissen kann, wie bei dir die Dinge liegen, so lass dir sagen, dass sie bei mir etwas mies ausschauen. Die Behörden hielten es für zweckmäßig, mir die bislang gewährten Erleichterungen zu entziehen. Ich bekomme also keine zusätzlichen wissenschaftlichen Bücher und auch kein Schreibzeug mehr ausgehändigt. Und warum, willst du fragen? Nachdem 40 Monate lang nie die Rede davon war, sollte ich in den letzten 8 Monaten veranlasst werden, in Einzelhaft eine gleichförmige, geisttötende Arbeit zu verrichten. Das musste ich mit Bedauern verweigern. Deshalb also die Maßregelung, die ich ehrlich gesagt erstaunlich kleinmütig finde. Und in politischer Hinsicht will mir die Haltung der ostdeutschen Polizei überhaupt unverständlich erscheinen. Ich habe nämlich die Zeit im Kerker durchaus nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern ich habe mich eifrig mit den Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus befasst, um nach meiner Rückkehr in die Freiheit in meinen Zeitungsartikeln nicht wieder den Fehler eines absoluten Antikommunismus zu begehen. Statt mich zu befördern oder wenigstens nicht zu behindern, tun die Behörden in letzter Zeit eigentlich alles, was mich in meinen früheren Gesinnungen bestärken muss. Macht nichts. Dir und allen Lieben alles Gute, von deinem Karl Wilhelm.
Und die Briefe kamen dann, sollten alle 4 Wochen kommen, aber sehr unterschiedlich. Manchmal hintereinander, manchmal nicht, wahrscheinlich je nachdem, wie lange sie kontrolliert wurden und so. Und dann kriegte einmal meine Schwiegermutter und einmal ich.
Erst im Strafvollzug erfuhr Fricke, dass auch seine Mutter im Gefängnis saß. Die Stasi hatte sie kurz nach ihm verhaftet und versucht, ihr Mittäterschaft bei Frickes angeblicher Spionage nachzuweisen. Das scheiterte, aber Frickes Mutter wurde wegen Staatsverleumdung und Schwarzumtausch zu 2 Jahren Haft verurteilt.
Ich bin also am 31. März mittags gegen 12.30 Uhr entlassen worden. Und dann habe ich das Gefängnis und diesen Kreis wortlos verlassen, ohne jede Bemerkung, schweigend. Und als ich dann allein auf der Straße war, dann kam mir eine Mutter mit 2 Kindern entgegen. Und da habe ich immer gemerkt, das ist ja das Leben. Und da muss ich schon sagen, da sind mir auch Tränen in die Augen getreten.
Und da haben wir uns getroffen im Schlosshotel in Steglitz. Und zwar mit seinem Freund, dem Horst Behrendt aus dem Bundesministerium. Wir beide haben da auf ihn gewartet und haben gedacht, nun mal sehen, wie er da ankommt. Aber er kam an, eigentlich unerwartet gut, muss ich ehrlich sagen.
Die fielen aus allen Wolken, die dachten, da kommt ein ausgemergelter Häftling. Das war ich nun wirklich nicht. Also ich kann Ihnen genau sagen, was ich gegessen habe.
Und das Erste, was er sagte, jetzt muss ich ein Bier haben und ich esse heute Abend ein Tartar.
Ein Beefsteak à la Tartar und dazu ein Bier.
Und es ihm bestens bekommen. Und dann hat mein Mann am nächsten Tag, oder zumindest am übernächsten Tag, angefangen zu arbeiten. Und meine Eltern kamen dann und mein Vater hat gesagt, also der muss gleich erstmal zur Kur und so, übers Rote Kreuz und so. Und dann habe ich gesagt, komm, lass erstmal, soll er mal machen. Und dann hat er schon da angefangen zu arbeiten.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Gesichtspunkt. Für mich waren die 4 Jahre immer ein permanenter Ausnahmezustand, die Anormalität in Realität. Und in dem Augenblick, wo ich entlassen wurde, war es die Rückkehr in die Normalität, sodass ich also auch nie Schwierigkeit hatte, mich zurückzufinden oder neu zu orientieren. Überhaupt nicht. Das ist etwas, was mich von vielen anderen Häftlingen übrigens unterscheidet.
Er hat mir schon erzählt. Und wenn ich gefragt habe und so. Aber wie Sie, jetzt ist das nicht mehr ein Thema. Nicht? Es ist schon mal so, wenn mein Mann gerade ein Thema behandelt hat, was ich nun mit Zuchthaus und all meinte, dass er sagt, oh, heute Nacht werde ich wieder träumen und so. Das kann man nicht nehmen.
Fricke kaufte sich eine Schreibmaschine und tippte als erstes sein Urteil, dass er im Gefängnis wenige Tage einsehen konnte und dass er auswendig gelernt hatte.
Ich hatte mir natürlich in der Strafhaft schon vorgestellt, wie meine Rückkehr inszeniert werden könnte. Ich sage das mal jetzt etwas ironisch. Das heißt, ich wollte eine Pressekonferenz geben, um darzulegen, wie es zu dieser Entführung gekommen ist und was ich erlebt hatte. Einen Tag später oder 2 Tage später hat der Korrespondent der FAZ eine Meldung in sein Blatt lanciert, verbunden mit dem für mich völlig neuen Sachverhalt, von seiner ursprünglichen Absicht, eine Pressekonferenz über seine Entführung zu geben, hat Fricke auf Anraten seiner politischen Freunde Abstand genommen. Das Schöne war nur, die politischen Freunde hatten mit mir vorher darüber überhaupt nicht gesprochen. Sie können sich vorstellen, wie empört ich darüber war. Und wie das damals geschehen ist, das ist für mich auch ein kleines Lehrstück gewesen.
Die Bundesrepublik hatte sich in den 4 Jahren von Frickes Haft verändert. Man wollte die andere Seite, die DDR, nicht unnötig verärgern. In Genf stand 1959 eine Außenministerkonferenz an. Da hätte eine Entführungsgeschichte und der Bericht aus einem Sondergefängnis der Staatssicherheit für Unmut gesorgt. Fricke wollte nun seinerseits diesen Affront im Stern oder im Spiegel enthüllen. Das gesamtdeutsche Ministerium lud ihn erschrocken nach Bonn ein.
Dann bin ich tatsächlich nach Bonn geflogen und habe mich dann tatsächlich auch weichkochen lassen, davon abzusehen, eigentlich so ein bisschen auch aus einer loyalen Verbundenheit mit der Bundesregierung. Und man hat mir dann also als Gegenleistung dafür eine Wohnung in Hamburg besorgt, man hat mich mit Geld ausgestattet, sodass ich einen guten Start hatte. weil ich es dann selbst zu verarbeiten und verwursten konnte oder verkaufen.
Eine Artikelserie im Rheinischen Merkur, Nachdrucke in ausländischen Zeitungen und eine Broschüre mit dem Titel Menschenraub in Ostberlin brachten Fricke, der ja 4 Jahre aus dem Beruf gerissen worden war, wieder ins Geschäft zurück. Sein Ton aber war ein anderer geworden.
Er ist sehr viel moderater geworden, sehr viel informativer nur, sachlich unterkühlt. Ich habe mich darauf schon in der Haft vorbereitet. Ich habe mir in der Haft strikt vorgenommen, zwar unerbittlich in der Sache, aber moderat in der Form in Zukunft zu schreiben. Nicht mehr im Stil des Kalten Krieges. Nicht, weil ich sozusagen meine Feinde mehr lieben gelernt hatte, sondern weil ich der Meinung war und die Überzeugung gewonnen habe, dass das politisch wirksamer ist, als den Schlag drauf zu spielen, den Hau drauf.
59. Da sind wir nach Leverkusen, dann haben wir auch sehr schnell geheiratet, weil mein Mann am 11. Juli heiraten wollte, als er damals verurteilt worden ist. Er meinte, nun wird er fürs Leben verurteilt und das wäre ein Datum.
Es folgten 10 produktive Jahre in Hamburg, die 60er. Karl Wilhelm Fricke schrieb für verschiedene Zeitungen, für das SBZ-Archiv, für den NDR und den Deutschlandfunk. Er kannte ausschließlich ein Thema. Er war der Spezialist für die politische DDR. SED-Herrschaft, Widerstand und Opposition, Staatssicherheit, politische Strafjustiz.
Es gab also bestimmte Zeitungen, von denen ich Grund hatte anzunehmen, dass ich ihnen mit meiner kaltkriegerischen Gesinnung nicht willkommen bin. Ich bin im Grunde meines politischen Denkens eben konservativ. Das heißt also, ich bekenne mich zur bürgerlichen Gesellschaft. Und aufgeklärt konservativ heißt auch, dass ich sie nicht unkritisch sehe, diese konservative Gesellschaft. Und dass ich sehr wohl auch die Gefahren sehe, die in dem Konservativismus angelegt sind. Wenn ich es also irgendwie auf ein Schlagwort bringen kann, dann kann ich schon diesen Begriff aufgeklärter Konservativer akzeptieren.
Na, jedenfalls bin ich dann zu Hause geblieben und dann habe ich erstmal Schreibmaschine gelernt, das kannte ich nicht und irgendwas musste ich ja auch machen. Und das habe ich gelernt unter seiner Anleitung. Das war eine schwere Lehre. Was die Gründlichkeit und allem anbelangt. Ne? Somit habe ich also dann doch auch viel mitgekriegt und habe ihm in diesen Jahren ihm viel geholfen zu Hause, ob Archiv. Und damals haben wir ja manche Manuskripte zigmal abgeschrieben. Das habe dann ja meistens ich gemacht und abends. Und dann sind wir immer noch im Nachtbriefkasten. Und dann holte er mich ab. Und wenn wir gut verdient haben, haben wir uns dann noch ein halbes Hähnchen geleistet oder sowas. Nicht? Und ich habe dann dadurch doch auch viel von seiner Arbeit und so mitbekommen. Ne?
...1969 meldete sich der noch junge Deutschlandfunk bei Karl Wilhelm Fricke. Ob er nicht nach Köln kommen und fest fürs Radio arbeiten wolle, in der Ost-West-Redaktion des Senders, fragte ihn damals der Intendant.
Der mich dann nach Köln einlud zu einem Gespräch und dem ich dann zu seiner Verblüffung noch gesagt habe, ich müsste mir Bedenkzeit ausbedingen, und zwar aus anderen Gründen, als man zunächst vielleicht verwundert fragte. Ich war damals schon über 40 Jahre alt und wusste nicht, ob ich den Anforderungen in einem völlig neuen Milieu und Medium mit den technischen Anforderungen auch genügen könnte. Aber dann haben sich meine Bedenken sehr schnell als unbegründet erwiesen. Und ich bin dann sehr gerne zum Deutschlandfunk gegangen, weil es eigentlich genau meiner Zielvorstellung entsprach, nämlich meinungsbildend auf die DDR einzuwirken.
Genossen und Genossen, liebe Freunde, die Arbeiterklasse und alle Werktätigen können sich immer zu jeder Zeit und in jeder Situation auf die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit verlassen.
Erich Mielke, nun ein hinreißender Redner ist er mitnichten. Wie aber wurde er, was er heute ist? Der DDR-Sicherheitschef, das bleibt festzuhalten, erfuhr seine entscheidenden politischen Prägungen im Lande Stalins.
Auch heute spricht er stets inbrunstig bis verzückt von der Sowjetunion und den sowjetischen Kommunisten. Neben seiner Sowjethörigkeit ist es, um auf die Struktur seiner politischen Persönlichkeit zurückzukommen, sein unbedingter Gehorsam gegenüber der SED, der sein Denken und Handeln verständlich macht.
Von daher ging es mir dann auch um den Repressionsapparat, weil wiederum der Apparat der Staatssicherheit von der, ich sage immer, etablierten DDR-Forschung kaum wahrgenommen wurde, um nicht zu sagen, überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Und da hielt ich es doch für geboten und auch für eine journalistische Pflicht, darauf hinzuweisen, in wie starkem Maße das Ministerium für Staatssicherheit als im Selbstverständnis Schild und Schwert der Partei auf die Entwicklung in der DDR Einfluss genommen hat.
25 Jahre blieb Fricke beim Deutschlandfunk, bis zur Rente. Schrieb Features, Hintergrundsendungen, Kommentare. Das Archiv ist voll davon. Und man staunt, wie viel sich aus dem Westteil Deutschlands über die DDR erzählen ließ. Parallel dazu schrieb er Bücher. Standardwerke noch heute. Über die Opposition in der DDR und die Staatssicherheit.
Natürlich setzte das voraus, dass man alle erreichbaren offenen Materialien auswerten konnte. Reden von Erich Mielke, es gibt ja diesen Sammelband von Erich Mielke auch. Ich habe das Zeug gelesen, die anderen haben mich für verrückt gehalten. Aber hin und wieder waren vielleicht von 100 Seiten, 3 Seiten, auf denen was Interessantes stand. Ne?
Sie hätten damals mit dem Kopf in der DDR gelebt, erzählt ein Journalist aus der damaligen Ost-West-Redaktion im Deutschlandfunk. Sie hätten fast nur DDR-Zeitungen gelesen und DDR-Rundfunk gehört. Im eigenen Haus im Deutschlandfunk galten sie als Exoten, seltsame Wesen, mitunter wurden sie belächelt. Und dennoch auch geschätzt wegen ihrer Kompetenz. Fricke erlebte und kommentierte im Deutschlandfunk die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, den Grundlagenvertrag, den Sturz Ulbrichts, den Aufstieg Honeckers, den NATO-Doppelbeschluss, Gorbatschows Perestroika, Helmut Schmidt zu Besuch in Güstrow.
Wenn ich Sie heute hier in dem Dom begrüße, dann ist dieser Dom wohl auch ein Symbol für das, was wir gemeinsam haben. Die Backsteinkirchen in Güstrow und in Rostock. Und ich kann sagen, in Lübeck und in Hamburg.
Solche Gemeinsamkeit konnte und kann sich auch Erich Honecker nicht entziehen. Und in jener späten Stunde im Güstrower Dom mag ihm das eindringlich bewusst geworden sein.
Da waren Schmidt und Honecker gemeinsam im Dom. Bischof Gustav Radke, der hat dann eine hervorragende Begrüßungsansprache gehalten von, was weiß ich, 10 Minuten. Die Helmut Schmidt souverän erwidert hat, auch in eindrucksvollen Worten, wo er also dann auch Bloch zitiert hat und Christus, Prinzip Hoffnung. Und dann stammelte Honecker den Satz, Herr Bischof, ich schließe mich den Worten meines Vorgängers an. Ich denke, mich tritt ein Pferd. Wie kann ein Mann in dieser Funktion, Generalsekretär des SK der SED, Vorsitzender des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, so erbärmlich versagen, rhetorisch. Nee. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, von was für einer Qualität doch dieser Typ war, wie gering er eigentlich einzuschätzen war als Politiker. Wobei man natürlich der Gefahr nicht erliegen darf, dass man ihn unterschätzt. Nicht? Aber er war offenbar vor allen Dingen ein Organisator und ein durchtriebener Intrigant. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass er die politische und menschliche Größe besessen hat, die ich bei aller Ablehnung Walter Ulbricht als Persönlichkeit konzidiere.
Karl Wilhelm Fricke gehört zu denjenigen, die sozusagen den Menschen in der DDR, und das meine ich völlig ironiefrei, sondern so wie ich sage, ihre Realität erklärten. Denn wenn man in einem Käfig sitzt, weiß man oft gar nicht, dass man in einem Käfig sitzt.
Ilko Sascha Kowalczuk ist ein in der DDR aufgewachsener Historiker und ein guter Freund Frickes.
Das ist so wie mit dem Kaiser und seiner Nacktheit. Ja. Da muss dann immer doch jemand mal kommen und sagen, ihr sitzt im Käfig oder ihr seid nackt, dass man eben auch über scheinbar Zementiertes nämlich nachdenkt. Ja. Wenn Menschen an der Mauer groß werden, dann irgendwann wirft man halt nur noch den Ball an die Mauer und denkt nicht mehr darüber nach, warum die da eigentlich steht. Ja. Das ist eben in der Diktatur vielen Menschen so ergangen. Und Karl Wilhelm Fricke war eben jemand, der immer wieder beharrlich darauf hinwies, warum die Mauer da steht, dass das wieder natürlich ist und dass wir alle hoffen sollten, dass die eines Tages verschwindet.
Ich habe immer gesagt, wenn du sagst, die Einheit kommt, wie soll das überhaupt gehen? Ja, ja, hat er dann immer gesagt, nicht? Aber man konnte es nicht greifen, ne?
Herr Bahr, in Ihrer Rede in der Debatte zum Bericht zur Lage der Nation am 9. März haben Sie gesagt, das Schicksal der deutschen Nation hängt nicht von Konfrontation, sondern von Entspannung ab. Und weiter führten Sie aus, dass es im Interesse dieser Nation nichts Wichtigeres gibt, als den Frieden zu sichern und zu festigen. Was würden Sie zu der These sagen, dass umgekehrt die Bewahrung der Nation erst den Frieden sicher macht, dass letztlich erst ein wiedervereinigtes Deutschland, wie immer es aussehen mag, den entscheidenden Beitrag für eine europäische Friedenssicherung darstellt?
Diese These ist in den 50er Jahren schärfer vertreten worden. Sie hat sich als falsch erwiesen. Sie lautete damals, solange die deutsche Nation geteilt ist, ist der Frieden nicht sicher. Dies ist falsch.
Ich habe damals diese Politik, ich möchte mal sagen, in meinen Kommentaren, kritisch positiv begleitet, ohne jeweils im Hinterkopf zu vergessen, mit wem ich es zu tun habe. Und der Fehler, den manche Leute hier im Westen gemacht haben, war ein groteskes Missverständnis. Sie glaubten, friedliche Koexistenz sei Frieden zwischen Bonn und Berlin, in Ost-Berlin in diesem Sinne. Aber ich habe gleichzeitig das Motiv gesehen, nämlich die menschlichen Folgen der Teilung zu mildern. Und das ist denn ja auch geschehen. Das alles war für mich ein Grund, das im Prinzip positiv zu sehen, ohne zu vergessen, der Feind ist unverändert. Nur seine Taktik hat sich verändert aus eigenem Interesse.
Natürlich war die DDR und die DDR-Berichterstattung das ganz originäre Themenfeld von Karl Wilhelm Fricke.
Markus Heumann, ein Kollege vom Deutschlandfunk.
Aber was heute gerne ausgeblendet wird, wenn man sich also Journalisten im Kalten Krieg betrachtet, sie werden eben häufig sehr rechts einsortiert politisch. Dass aber sehr häufig die Grundmotivation gegen ein totalitäres Regime wie die DDR anzuschreiben, eigentlich ein antitotalitäres Bewusstsein an sich war, das häufig auch durch die Erfahrungen des Dritten Reiches genährt war. Das ist, glaube ich, sehr viele Jahre einfach aus dem öffentlichen Bewusstsein gerückt.
Für mich gab es nie eine, aus meiner Sicht, eine Chance, den Kommunismus zu reformieren. Sondern ich habe von seinem Wirken erhofft, dass der Sozialismus sich zu seinem Ende hin erneuert. Das heißt also, jedes Quäntchen mehr Freiheit war für mich gleichzeitig ein Schritt auf das Ende des Kommunismus.
Also das Problem der Leute in der alten Bundesrepublik, also insbesondere in den späten 60er Jahren, 70er und 80er Jahren, war, dass diejenigen, die an der Idee der deutschen Einheit festhielten und diejenigen, die die DDR weiter als das benannten, was sie war, nämlich als eine Diktatur, als eine SED-Diktatur, die sind ja in der Bundesrepublik auch recht einsam geworden. Und Karl Wilhelm Fricke hat es vermocht, trotzdem gewissermaßen in der Mitte der Gesellschaft zu bleiben, während viele andere ja manchmal aus Verzweiflung, manchmal auch getrieben halt in die Arme von Radikalen geflohen, gegangen, wie auch immer sind. Das lässt sich insbesondere an der wechselvollen Geschichte der Opferverbände in der Bundesrepublik nachzeichnen. Das waren aus heutiger Sicht nicht immer ruhmreiche Geschichten, die sich da in den 70er und 80er Jahren abgespielt haben. Und umso mehr können wir uns glücklich schätzen, dass Karl Wilhelm Fricke auf solche Irrwege niemals gegangen ist.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind.
Mein Mann hat immer gesagt, die Einheit kommt, aber wir werden es wohl nicht mehr erleben. Und das war für ihn, und ich muss auch sagen, für mich, also dass das so schnell kommt und dass wir das noch erleben, eigentlich unvorstellbar, nicht?
Also ich habe natürlich nicht den so historisch nahen Sturz des Regimes vorausgesehen oder vorausgeahnt. Aber ich habe im August 1989 schon das Ende der DDR, ohne eine zeitliche Grenze zu ziehen, prognostiziert.
Am Ende seines vierten Jahrzehnts ist der sozialistische Staat deutscher Nation in seine tiefste, vielleicht existenzielle Krise geraten. In der Geschichtsschreibung der DDR wird der 40. Jahrestag für immer mit diesem Exodus ihrer Bürger verbunden bleiben, als Zäsur, die das Ende der Ära Erich Honecker markiert.
Ja, und dann war das ja nachher schon soweit, nicht? Ja, und dann ging's rund.
Eine neue Regierung! Genau. Weg mit den Kommunisten! Richtig. Weg mit den Stalinisten! Wir wollen Reformen!
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet.
Das war sogar ein Tag, an dem ich Ost-West-Magazin hatte, zu moderieren hatte. Und die Sendung war schon fertig. Und dann kam ein Kollege in die Redaktion gestürmt. Ich hatte also noch ungefähr 20 Minuten, um zur Kenntnis zu nehmen, was Schabowski zur Ausreisefreiheit gesagt hatte. Und da habe ich dann nur die Meldung in meiner Moderation eingewoben und habe dann gesagt, im Augenblick können wir nichts Näheres sagen, weil wir es erst noch überprüfen müssen. Und das haben wir dann im Laufe nach der Sendung ausgiebig getan. Wir haben, glaube ich, an dem Tag bis 2 Uhr gesendet.
Wisst ihr, wo ihr hin wollt?
Einfach rein.
Ganz so ist es nicht gelaufen. Aber dafür konnte Karl Wilhelm Fricke nichts. Der Deutschlandfunk, der programmatisch auf die deutsche Einheit hinarbeiten sollte, sendete in der Nacht des Mauerfalls ganz normal nach Programmschema. Lediglich die Sportsendung am Abend musste 5 Minuten für einen Kommentar hergeben. Der Seewetterbericht um 1 Uhr wurde gekippt zugunsten einer 10-minütigen Reportage aus Berlin. Dann brachte der nationale Hörfunk klassische Musik bis früh um 5, während Berlin Kopf stand.
Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei.
Um das Programm umzustoßen, hätte es anderer Gründe bedurft. Den Sturz des Kanzlers, den Tod des Kanzlers, den Tod des Papstes, den Tod des US-Präsidenten. Der Mauerfall war in den Vorschriften des Deutschlandfunks nicht vorgesehen. Intendant und Programmdirektor, die eigenmächtig hätten das Programm verändern dürfen, waren nicht zu erreichen.
Aber wir kommen ja morgen wieder.
Genau, wir kommen wieder.
Naja, ich war aufgewühlt und ich hätte es mir in der Tat nicht vorstellen können, dass so etwas geschieht.
Es ist schwer, eine emotionale Regung von Karl Wilhelm Fricke zu erhaschen. Nicht, dass er keine hätte, aber er ist ein Mensch, der seine Gefühle für sich behalten will. Aber ganz selten bricht es auch aus ihm heraus. Markus Heumann, ein Journalist, den Fricke zum Deutschlandfunk geholt hatte, erinnert sich an den 13. November 1989.
Das war der Tag, an dem Erich Mielke seine erste, letzte und einzige Rede in der Volkskammer hielt, die berühmte Ich liebe doch alle Rede. Und das war ein O-Ton, den Karl Wilhelm Fricke, glaube ich, am liebsten in einer Endlosschleife die nächsten 2 Monate in seinem Büro gehört hätte.
Ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Ich liebe doch alle, liebe doch alle, ich liebe doch alle, alle Menschen.
Ich habe nie Illusionen gehabt. Das klingt vielleicht, als würde ich meine eigene Legende bedienen. Ich war nie der Versuchung ausgesetzt, Kommunist zu werden oder mich der kommunistischen Ideologie irgendwie zu nähern. Es ist ja auch keineswegs so, dass ich den Kapitalismus nun für die Ultima Ratio der Geschichte halte. Aber zumindest hat mich das kommunistische Experiment nicht eines anderen überzeugt, eines besseren. Und für mich war natürlich auch geprägt durch das persönliche Schicksal meiner Familie und mein eigenes Schicksal garantiert, dass ich gegen alle kommunistischen Infekte immun war. Und für mich sind Kommunisten Menschen, die zwar glauben, was sie wissen, aber nicht wissen, was sie glauben. Und dazu gehöre ich nicht.
Nach der Maueröffnung kam die Aufarbeitung. Karl Wilhelm Fricke wurde geschätztes Mitglied der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und dann die persönliche Aktenöffnung. 3000 Seiten Stasi-Akten waren es bei Fricke. Überwachungsprotokolle, wörtliche Abschriften von zig Sendungen, der Entführungsplan von 1955. Alles in allem meint Fricke keine Überraschungen.
Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, Akteneinsicht. Und da hat mir ein Rezensent geschrieben, es sei von geradezu schmerzender Sachlichkeit.
Ich bin 1959 in die Freiheit heimgekehrt, mit dem festen Entschluss, die Information als politische Waffe nun erst recht zu gebrauchen und einen mir möglichen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, der geeignet war, den Sozialismus in den Farben der DDR in seiner erbärmlichen Verlogenheit bloßzustellen, den totalitären Charakter des Regimes aufzuzeigen und die Macht der SED zu delegitimieren. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Demgegenüber hat aller Aufwand, dem MFS, in meinem eigenen Falle nichts gebracht. Nicht ein einziger Artikel, den ich schreiben wollte, blieb ungeschrieben. Nicht eine einzige Rundfunksendung unterblieb, obschon die Staatssicherheit zuvor davon informiert war. Aller Aufwand war unnütz. Gewiss war es ein hoher Preis, den ich mit 4 Jahren meines Lebens hinter Eisengittern zahlen musste, aber am Resultat ändert das nichts. Vielmehr bestätigt es die Einsicht, dass sich das Regime der SED, seine entschiedensten Gegner, selbst geschaffen hat.
Das Buch wird heute noch zitiert, auch in der wissenschaftlichen Literatur. Und das hatte ich genau beabsichtigt. Aber das habe ich mir schon in der Haft vorgenommen. Unerbittlich in der Sache, aber moderat in der Form. Fortiter in re, suaviter in modo.
Die Dinge stets beim Namen nennen. Der Journalist Karl Wilhelm Fricke. Feature von Henry Bernhardt. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Simone Kabst, Beatrix Hermens und Thomas Stecher. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Henry Bernhardt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009.